Seine bislang erfolgreichsten Soloprogramme heißen Back to Life, Paranoid oder Safari. Und die CDs zu seinen Bühnenshows verkauften sich 100.000-fach. Seit seinem großen Durchbruch mit Sept Ende der 90er Jahre gehört Michael Mittermeier zweifellos zu den bekanntesten und erfolgreichsten Stand-Up-Comedians Deutschlands. Aber auch als Autor legt der sechsfache Gewinner des Deutschen Comedy-Preises immer wieder Hits hin. Sein Buch Achtung Baby blockierte beispielsweise monatelang die Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Jetzt ist mit Nur noch eine Folge, Fernsehen von A bis Sept, das jüngste Werk des 55-Jährigen erschienen, in dem er ebenso persönlich wie komisch auf 50 Jahre Fernsehgeschichte zurückblickt. Ich spreche mit Michael über seine ganz persönlichen TV-Helden, gut und schlecht gealterte Serien, prügelnde Lehrer in der Schulzeit, seinen allergrößten Albtraum und die Vor- und Nachteile des Älterwerdens. Wenn du wissen möchtest, warum eine Gitarrensession mit der Band U2 vor 12.000 Fans den damals noch völlig unbekannten Michael Mittermeier für sein Leben geprägt hat, warum er es so wichtig findet, dass wir genau so sein können, wie wir es möchten und warum er unbedingt der Johannes Heesters der Comedy-Szene werden möchte, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Michael Mittermeier.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Michael. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, servus, hallo.
Wann stehst du in der Regel morgens auf?
Bei verschiedenen, also wenn unter der Woche stehe ich meistens jetzt um 6:50 auf, weil dann meine Kleine aufwecken, die ist kleine 14 für die Schule.
Aber und muss sein, ne? Sonst ohne Wecker, also ohne Papa, Mama ist ja nichts, ne? Also von alleine steht die nicht auf.
Nein, das ist, also wir tun ja nicht viel, also macht halt was zu essen, ja. Was Kleines, das könnt ihr natürlich selber auch, aber irgendwie das letzte Relikt, also früher musste man ja noch, ich helfe dir beim Waschen und ich helfe dir so, ja, ja. Aber ich bin auch generell kein Spätaufsteher.
Also bist du denn auch mit 6 Stunden schon zufrieden? Brauchst du so deinen Soll, um einigermaßen fit und ausgeschlafen zu sein? Da ist ja auch jeder Mensch sehr, sehr unterschiedlich. Ja.
Also wenn ich 6 Stunden hinkriegen würde im Schnitt, also das wäre, also es gibt viele Zeiten, da wäre das für mich ein Paradies, 6 Stunden. Ich bin wirklich ein ganz Schlechtschläfer, ich bin ein Kurzschläfer und vor allem, wenn ich Zeiten habe, so wie jetzt, wo ich viel rumfahre oder auf Tour, boah, das ist, ich bin manchmal erschrocken. Nach einer Woche, wenn ich so denke, echt? So wenig hast du geschlafen und du siehst noch so aus.
Also. Ja, aber es ist sehr interessant. Offensichtlich brauchst du dann ja nicht so viel, weil irgendwann holt sich der Körper das, was er braucht. Das weißt du ja, ne?
Also ja,
dann,
ich weiß.
Dann
ja.
Gibt es den sogenannten Burnout oder du bist einfach so Game Over und bist erstmal für 3 Wochen nicht mehr ansprechbar, weil einfach der Organismus macht nicht mehr mit. Insofern, ich glaube, du machst das schon relativ richtig so.
Ja, du, es geht noch. Also gut, der Körper hat sich schon seine Dinge geholt in meinem Leben. Also das kann man... Also ohne ins Detail zu gehen, aber es gibt schon Leute, die brauchen einfach 8 Stunden. Das ist auch okay. Ich beneide Leute, die 8 Stunden schlafen können.
Und bist du also schnell auch im Schwung dann morgens oder brauchst du so eine gewisse Zeit, bis du auf Betriebstemperatur bist?
Ich bin eigentlich schnell dabei. Also es gibt mal Tage, wo ich, keine Ahnung, wo man vielleicht ein bisschen dämlich ist oder wenn die Nacht lang war, wo man vielleicht der ein oder andere Single Malt war zu viel. Aber ansonsten bin ich eher einer, der aufsteht und zack, ich bin da. Bin also auch nicht schlecht gelaunt.
Das ist super. Das würde ich gerne mir von dir nachher nochmal off the record ein paar Tipps geben, weil ich bin echt so der schreckliche Morgen-Grumpy-Man, habe miese Laune und brauche immer so eine Stunde,
bis
ich
erstmal... Das kann man aber nicht herzaubern. Das ist so. Also man ist so oder nicht. Ich glaube, dass man muss die Dinge akzeptieren, weil der eine ist mehr so, der andere ist mehr so. Und ich glaube, wenn man es annimmt, ist auch okay. Ich weiß auch, dass ich mit meiner Frau kein Gespräch führen kann, bevor die keinen Kaffee hatte. No way. Also es ist wirklich so. Mich kannst du ohne Kaffee schon mal über, also whatever.
Lieber Michael, in deinem neuen Buch, Nur noch eine Folge, Fernsehen von A bis Sept, blickst du als bekennender TV-Junkie sehr persönlich und sehr amüsant auf 50 Jahre deiner TV-Geschichte zurück und was ist deine ganz besonders prägende TV-Kindheitserinnerung? Wir alle haben ja so Erinnerungen von den ersten Berührungspunkten mit dem Fernsehen, die sich nie, die vergisst man einfach nicht, weil die einfach so tief reinhauen, weil man ja so, ne, man ist ja wie ein Gefäß, man ist offen für Input und als Kind ist man dann geflasht von irgendwas, was man im Fernsehen sieht. Weißt du das noch? Was das war?
Ja, das sind so einige Dinge. Also das eine ist, dass ich tatsächlich noch die Erinnerung habe, dass ich auf so einem Töpfchen im Wohnzimmer, das war das Wohnzimmer meiner Großeltern, da haben wir aber, da stand der Fernseher und da haben wir Fernseher geguckt und ich saß auf dem Töpfchen.
Multitasking. Ich
habe drei Multitasking-Business gemacht und habe geguckt, also sowas wie Sandmännchen. Aber ich kann mich auch, in meiner Erinnerung lief auch mal was Normales. Ich glaube, dass es dann meinem Opa, Oma oder meinen Eltern egal war, weil sie gedacht haben, dann läuft halt der Bonanza, dann kackt er halt. Also whatever.
Das bisschen Geballer da, ne? Das ist ja jetzt auch nicht
schlimm. Eben, das bisschen Geballer von dem kleinen Jungen, das ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich habe eine Erinnerung zum Beispiel, klar, diese Serien waren schon für mich sowas wie Enterprise, habe ich halt gesehen, als das halt anlief in Deutschland, 72, da war ich 6, weißt du so, und du, das hat einem so weggebeamt. Ja. Und ich kann mich an einen Tag noch erinnern, das ist lustig, das hat mich eh schon wieder verdrängt, dass als mein Opa, wir haben Farbfernseher gekauft, also man ist sowas.
Was Sensationelles war Anfang der 70er, ne? Das Wahnsinn, war mega.
Ja. Und mein Opa, mein Vater haben den gebracht und haben den rein mit dem Typen da vom der Fernsehhändler. Und dann haben wir, ich glaube, es war Spätnachmittag, früher Abend, Samstag, Daktari angeguckt.
Auch meine absolute Kultserie, also
und Gänsehaut. Aber das Tolle war natürlich, weißt du, so wenn du zum ersten Mal in Farbe siehst, ist ja die Frage, was ist denn das Erste, was du dann siehst, wenn du dann Edgar Wallace anschaust, was auch in Schwarz-Weiß ist.
Stimmt.
Generell ist völlig egal. So.
Stimmt.
Aber Daktari, ey, da kann ich mir noch erinnern, ich saß da vorne, was ist der Dschungel in Farbe, die Tiere, das alles. Also das hat mich schon, also das kann man heute... Weiß ich nicht, das ist klar, die Kids haben das ist ja ein anderes Ding, was auf die einprasselt. Aber das hat für mich, da habe ich heute noch ein wohliges Gefühl, wenn ich das, also klar, zu meiner Tochter habe ich gesagt, ich kann mich noch erinnern, als wir den ersten Farbfernseher, und er sagt, wie, du hast schon gelebt, da gab es noch nicht mal Farbe.
Weißt du, so. Das ist echt gemein, ne? Denkt man so.
Naja, das ist, also, es ist aber so ehrlich, ist es, halt, es ist nicht gemein, es ist einfach.
Es ist, that's life, ne?
Ich würde es auch sagen. Weil ich meine, weißt du, wie ich immer sage, ich bin ja Fernseh-Native und ich bin 66er Jahrgang, ich bin so die erste Generation, die als Kind mit Fernseher aufgewachsen ist und zwar von Anfang an.
Ja.
Weil meine Eltern waren, sage ich immer, die sind ja Fernseh-Immigrants mit Radio-Hintergrund und weil klar, die kennen noch die Zeit, wo nur ein Radio im Raum stand. Ja.
Du, also, und es ist so eine Evolution dann vonstatten gegangen. Du hast ja gerade gesagt, die heutige Jugend hat ja ein ganz anderes Fernsehempfinden, die hat einen anderen Konsum, die streamt viel mehr, die guckt auch auf YouTube etc. pp. Aber stell dir mal vor, wenn wir irgendwie eine Zeitreise machen von als Achtjähriger in die heutige Zeit oder alle Menschen, die wären ja völlig geplättet von dem Tempo, von dem Bohr, von dem, was da auf einen einprasselt, auch an tollen Sachen. Ich liebe auch Fernsehen, ich bin auch ein großer Fan, aber es hat sich ja von der Geschwindigkeit, von den ganzen Schnitten so extrem nach oben katapultiert, dass man da, glaube ich, wenn man eine Zeitreise machen würde, würden die Menschen völlig überfordert sein, weil das ist ja das Step ist, by Step gegangen.
Das hat nichts mehr. Überlegt, dann nimm mal eine Serie wie Derrick zum Beispiel, was er auch in den 80ern,
das war Harry, hol schon mal das Auto. Ne?
Das war damals die erfolgreichste Serie, deutsche Serie weltweit, weil die in, glaube ich, weiß ich, 120 Ländern lief. Aber wenn du heute eine Folge Derrick guckst, das ist wie wenn du dir sowas von einen Joint reinziehst und dann aber irgendwie noch den Schweizer in dir wächst und dann, also es ist tatsächlich komplette Slow-Mo, weil da stehen Bilder, da wird dann ein Satz gesagt, die Kamera steht und denkst dir, es wird schon creepy, sag mal, kannst du mal die Kamera wegnehmen, so ungefähr? Und heute, also gerade noch Dialog vorbei, ja, hol den Wagen, fupp, nächste Szene, Wagen steht da, wir fahren los, was ist los? Stefan, Harry, bam. Also heute, Derrick, also das ist heute, also wenn du jemanden, also im Grunde genommen, wenn du eine Therapie für jemanden bräuchtest, der zu viel aufgenommen hat an Fernsehen, der eine Überdosis hatte, spiel ihm eine Folge Derrick vor und er kommt wieder runter.
Das ist, glaube ich, auch eine Sache, wenn du dann so alte Dinge vorspielst der jungen Generation, wo man selber total geflasht von war. Also ich rede jetzt nicht von Serien, aber manchmal gibt es ja auch Filme, die man als Jugendlicher total geliebt hat, wo man aber auch merkt, oh, die sind so dermaßen bescheiden gealtert, da schämt man sich richtig, dass man das jetzt so vollmundig angepriesen hat, weil man eben auch die 30 Jahre nicht gesehen und merkt, oh mein Gott, ne? Einige Dinge altern super, finde ich. Es gibt Filme, die immer noch funktionieren. Beispiel Basic Instinct von 92 ist jetzt nicht so alt, aber immerhin 30 Jahre. Und
ich würde jetzt meiner Tochter noch nicht
zeigen. Nein, das ist eigentlich auch nicht mit der Tochter, aber so ne, als Beispiel, wie eben manchmal Filme doch so ein bisschen ihrer Zeit voraus sind, von der Bildsprache, von der Eleganz und einige zum Beispiel so die 80er, Beverly Hills Cop, ja, kann man drüber lachen, aber das ist eben so die ganze Ästhetik, die Musik, das ist so wie aus der Zeit gefallen, ne? Das ist nicht
oder
gut gealtert.
Es ist, weil meine Tochter hat, meine Frau mit meiner Tochter haben das jetzt auch, da glaube ich, was sind so 12, 12,5, haben die wohl mal Beverly Hills Cop angeguckt, zufälligerweise. Meine Tochter fand es geil, aber weil da gerade die 80er wieder so hip werden, weil die hat mal zu mir dann gesagt, hey Papa, die 80er sind voll cool und ich so, nö, wir sahen alle scheiße aus und
aber, nur das hat sowas,
aber das hat bei denen sowas Hippes und die hören dann halt so die, was ich zum Beispiel Heart of Glass von Blondie, die Miley Cyrus Version, die by the way cool ist, aber natürlich, also ich würde es nie vergleichen mit Blondie damals, aber es gibt schon Filme, die, ich glaube Filme altern dann gut, wenn sie zu dem Zeitpunkt auch was Besonderes gemacht haben. Basic Instinct war schon seiner Zeit voraus. Der war natürlich auch das ganze Buch, die Darsteller, also ein ganz anderes Genre, aber zum Beispiel Zurück in die Zukunft. Ist schon klar, dass wir haben das geguckt und ja, die Tricks, das muss man schon sagen, die hat
schlecht gealtert.
Das ist anders. Aber der Film, die Filme, der Spirit ist so toll. Und wenn definitiv der Spirit von einem Film gut ist, dann geht der. Also ich habe meiner Tochter, mein Lieblingsweihnachtsfilm von ever früher war, ist Das Leben nicht schön mit James Stewart, schwarz-weiß von…
Ich glaube Ende der 40er ist der, ne? Also 49.
Ich glaube sogar 39 noch, bis oh Gott, 40, also ganz alt. Ja. Und ich habe sie gezwungen, den zu gucken. Das war im ersten, also in der langen Nacht des Lockdowns, das erste Weihnachten. Und da haben wir alle Weihnachtsfilme geguckt, die wir ever gesehen haben. Und da hast du, das, ich meine, das waren rauf und runter, weißt du, da haben wir also sowas geguckt, dann auch tatsächlich Liebe und Stirb langsam, weil, wie meine Tochter sagt, ist doch ein super Weihnachtsfilm.
Stimmt, es spielt ja immer ein Weihnachtsfilm.
Und, aber die, ich sag mal so, klar hat sie es nicht geflasht, aber sie mochte ihn und sie ist immer ehrlich, weil wenn sie ihn gar nicht mag, dann kann die auf Knopfdruck einschlafen oder sie geht.
Ja,
und
das sagt, ist natürlich die Höchststrafe dann.
Ich muss noch was lernen. Ich sage, es sind Weihnachtsferien. Ja, ich habe was vergessen. So. Und, aber sie mochte den. Aber okay, das ist auch so, der hat so ein, ist die Handlung toll, so ein guter Spirit. Und ich glaube, das spürt man, wenn viel Herz wo drin ist.
Nun bist du ja bekennender TV-Junkie und ich glaube, du kannst jetzt auch diese Frage 10 Namen nennen. Aber wer sind denn deine absoluten Top 3 Helden oder Heldinnen deiner Kindheit? Gibt es da irgendwelche Charaktere oder irgendwelche, kann ja auch sein, dass es eine Serie, die für dich einfach so einen ikonenhaften Status hat. Also was sind da so die Dinge, die dir jetzt ganz spontan in den Kopf rumspucken? Du schreibst natürlich auch in deinem Buch viel, es gibt da viele Kapitel, wo man auch genau weiß, das hat den Michael ganz besonders begeistert, die letzten 50 Jahre, aber wenn du jetzt mal so spontan.
Also ich sag mal so, als Kind haben mich, also ich glaube, die zwei stärksten Charaktere für als Kind waren Pippi Langstrumpf und Michlaus Lönneberger. Die waren für mich so ein Ding. Also Pippi war halt so, und wie ich es im Buch schreibe, eigentlich war die ihrer Zeit weit voraus. Weil diese Unabhängigkeit, dieses Anarchische, diese Freiheit, die im Kopf hatte, die war so selbstbewusst. Also heute würde man sagen, weißt du, so feministisch auf
eine Art und Weise. Vorreiterin der Girl Power, die ja in den 90ern dann kam. Ne? Und jetzt haben wir noch mehr. Ne? Also
es ja, ist ja halt alles ist, wie man sagt, das war die Greta unserer Kindheit. Ja, ja. Ist ja, und die ist nicht nur nicht freitags in die Schule gegangen, die hat die ganze Woche für Future durchgezogen. Aber das hatte schon, also ich kann mich schon erinnern, das hat mich auch auf so einer Ebene abgeholt. Dieses Freiheitsding mochte ich sehr. Da ist jemand, witte, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich bin, glaube ich, sehr früh als Kind, ich bin immer ein Träumer gewesen. Und in diesen Träumen hatte ich nie Grenzen. Und Enterprise hat diesen Satz für mich formuliert, to go where no man has gone before, the final frontier. Du gehst eigentlich über die allerletzte Grenze. Und das ist so, ich habe nie Grenzen gespürt. Also wenn ich später dann auch auf Tour gegangen bin, mal Dinge gemacht habe oder wenn ich habe im Kopf nie eine Grenze und das haben mir diese gegeben, weißt du, und ja, so ein Michlaus Lönneberger war natürlich klar, ich meine, der die Streiche, die der gemacht hat und auf der anderen Seite, wenn man das heute denkt, weißt du, der Vater ist immer, wollte mit dem Holzschuh verprügeln.
Das war ein bisschen
Wilhelm Busch. Und ist hinterhergelaufen und da denkst du so, Das ist alter Verwalter, also das ist schon so ein bisschen, also ja, das altert dann nicht so gut, das Kinderschlagen. Also das muss man an der Stelle. Ich bin ja noch die Generation, die in der Schule tatsächlich geschlagen wurde. Und zwar auch noch, das muss man immer dazu sagen, dass die Eltern nichts dagegen unternommen haben.
War es eben Konsens, es war gesellschaftlich geduldet.
Ne? Es hieß, ich kann mich noch sehr gut erinnern, tatsächlich ist eine meiner Erinnerungen, mein Religionslehrer, da weiß ich auch den Namen noch, Kaplan Rüb, der hat mir in die Fresse gegeben.
So richtig so, hardcore.
Also die haben immer gut so zugeschlagen. Die härtesten Schläger waren die Katholiken. Ich war ja dann später am Klostergymnasium. Also I know what I'm talking about. Heftig. Also die, die am härtesten zugeschlagen haben, waren die Burschen aus der Kirche. Und ich kann mich erinnern, das haben meine Eltern auch später auch bestätigt, dass ich heim bin und ich war völlig untrüstig. Ich habe gesagt, ihr müsst was machen, der hat mich geschlagen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist der Religionslehrer, der ist Kaplan. Also der war dann, war es ja wahrscheinlich, gleich hatte oft in meinem Zeugnis so, er ist unruhig, er ist so. Er ist
nicht immer folgsam.
Und das hat mich früh geprägt, tatsächlich. Mhm. Also in einem, ich habe ein unfassbares Gerechtigkeitsempfinden. Ob ich immer gerecht bin oder nicht, weiß ich nicht, das müssen andere beurteilen. Aber ich kann mit Ungerechtigkeit überhaupt nicht. Da gehen meine Alarmglocken sofort hoch. Mhm. Und das ist einer der Momente, ich fand das so ungerecht und dachte immer, ja, meine Eltern müssen doch für mich einstehen. Und
Aber das
war völlig normal damals. Ja. Leider.
Gerade eben auch dieser Respekt, ja, gut, also Respekt ist auch so ein großes Wort und ich finde es auch toll, wenn man Respekt hat, aber dieser Respekt, bedingungsloser Respekt vor Institutionen, ne, wie der Kirche, wie der Schule, das war einfach in den 60ern, glaube ich, dann, oder 70ern war es dann ja sicherlich, wo du auf die Mütze gekommen hast, einfach noch eine ganz andere Zeit. Und da kann man sagen, Gott sei Dank haben wir halt diese Entwicklung. Ich bin 2 Jahre jünger als du, also wir sind im Grunde eine Generation. Wir können, also wir wissen halt genau, worüber wir reden und haben genau dieselbe Kindheit und Jugend auch vom Input mitbekommen, aber es hat sich Gott sei Dank sehr viel positiv verändert, aber natürlich auch einiges negativ. Deswegen die nächste Frage. Natürlich, Fernsehen hat sich teilweise extrem toll entwickelt, gerade durch Streaming, durch unglaublich hochkarätige Produktionen. Ich sage nur, so eine Serie wie Dark bei Netflix wäre vor 20 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen. Hast du ja auch ein Kapitel in deinem Buch drin. Aber gibt es denn Dinge, die du heute schmerzlich vermisst, wo du dann schon ein Nostalgiker bist und sagst, ach Mensch, das war schon damals irgendwie schöner. Und ich rede jetzt nicht von der Zeit, wo wir nur 2 Fernsehsender hatten, sondern vielleicht so die 90er oder keine Ahnung, oder die, wo das so losging mit dem Privatfernsehen. Hast du da manchmal was Melancholisches oder sagst du, nein, das ist einfach eine Evolution und das ist genauso gut, wie es jetzt ist?
Ich bin eher der Evolutions-Fan, in dem Sinn, was heißt Fan? Mir ist klar, dass sich alles immer entwickelt und entwickeln muss, so wie auch die Gesellschaft, so wie wir Menschen, Gott sei Dank. Und ich bin auch keiner, der immer im Alten nur hängt und sagt, boah, früher war da was besser. Weil du hast ja die Möglichkeit, viele von den Dingen, die es damals gab, die kannst du heute, die gibt es auf Streamingdiensten, auf Mediatheken oder kauf dir die Staffeln auf DVD. In der Theorie kannst du ja alles immer gucken. Was ja für einen TV-Junkie, was Tolles ist und vor allem mal die letzten 2 Jahre, wir haben ja alle mehr Fernsehen geguckt. Also eigentlich, was hätten wir denn
sonst, ich meine, es gab ja so schon Scheidungen und Dramen, aber also leider Gottes eben auch wirklich schlimme Dinge, auch häusliche Gewalt hat zugenommen, aber ich glaube, es wäre ohne Fernsehen, wäre es noch viel, viel schlimmer alles geworden, noch viel schlimmer als es
ich glaube war. Auch, also es ist ein einfacher Satz, der aber irgendwas hat und ich habe ja Fernsehen, weißt du, die Kulturkritik über das Fernsehen gab es ja damals schon, weißt du, in den 90ern, da gab es dann die, die gesagt, boah, Mittermeier spricht nur über Fernsehen, also da, Fernsehen macht blöd und es gab ja dieses berühmte Buch von Neil Postman, wir amüsieren uns zu Tode und oh, die Fernsehunterhaltung macht die ganze Menschheit doof. Und ich habe das nie geteilt, weil ich habe immer gesagt, Freunde, ihr habt ja einen Ausschaltknopf. Also, where's the fucking problem? Also, wenn mir was nicht gefällt oder ich finde was blöd und doof, schalt aus. Ja, gibt Leute, die können das nicht handeln. Also, ja, dann muss man denen helfen, aber das ist ja wie mit anderen Dingen. Du kannst ja nicht generell sagen, Fernsehen ist doof. Du sagst ja auch nicht, Literatur ist doof, weil am Ende des Tages.
Oder Kino ist doof, ne? Ja. Gibt es auch ganz bescheuerte Filme, also alles, ne?
Es ist ja das Genre und im Fernsehen gibt es so viele tolle Sachen und für jeden, weißt du? Und ich gucke gerne natürlich auch mal Trash, aber ich gucke auch gern natürlich auch mal. Und also, dann sitze ich da, weißt du, und wenn dann ich einen Satz höre wie Fernsehen ist doof, dann sagst du so, nee, und
mach deine Augen auf, ne, oder recherchiere, was so alles zu finden ist an Perlen.
Du, und selbst wenn du sagst, ey, ich guck einen blöden Film, weißt du, wir gucken mit unserer Tochter, Also du guckst der Germany's Next Topmodel an und sie guckt aus ironischem Ding, sie ist 14, die kann überhaupt nichts mit diesem Model-Ding anfangen. Und wir haben eine super Zeit miteinander. Ja. Das ist wie ein Happening. Wir sitzen zu dritt vorm Fernseher und dann wird gequatscht und die und der und so.
Ich bin auch der Letzte, der irgendwie nicht Trash-TV genießt. Also was meinst du, was ich manchmal, ich habe ja leider auch ganz viele Abos, auch RTL Plus, und manchmal schaue ich mir auch dann Sommerhaus der Stars an, obwohl das natürlich nochmal eine Stufe unter Dschungelcamp ist. Aber es ist leider manchmal wirklich unterhaltsam. Also es ist der berühmte Autounfall, man kann nicht
manchmal
weggucken.
Braucht man auch sehr, sehr stark harten, verunreinigten Stoff.
Nochmal zum Thema dein Buch, der Titel, nur noch eine Folge. Ist natürlich eine Steilvorlage für die Frage, ob du dich erinnern kannst, wann du mal eine Serie so lange durchgesuchtet hast, dass du am Ende richtig ein schlechtes Gewissen hattest oder merktest, es geht einfach nicht mehr, ich penne jetzt hier ein, ich möchte zwar noch weiter gucken, oder bist du da schon ein Mann, der auch so ein bisschen haushalten kann mit seinen Kräften und sagt, nee, jetzt ist mal Schluss mit lustig, am nächsten Tag haben wir immer noch ein paar Stunden, wo ich gucken kann.
Das konnte ich nie. Und ich kann mich erinnern, es ist so toll, weil ich habe ja auch ich bin ja mit meiner Frau seit 32 Jahren zusammen und wir haben ja all diese Phasen miteinander durchgemacht. Ja. Und ich glaube, so meine erste ganz starke Erinnerung zum Bingen, das ist 24. Und zwar als dann das auch als DVD-Staffeln rauskam, wir haben es dann auf DVD und für die, die da draußen nicht kennen, gibt ja Leute, die es nicht kennen, das ist 24, Kiefer Sutherland, Jack Bauer, einfach eine großartige Serie, läuft mittlerweile auf Netflix und ich glaube selbst auf Disney Plus. Und das sind ja dann 24 Folgen einer Stunde und das läuft ja in Echtzeit ab, du weißt. Und das Ding ist, und wir hatten Wochenende, wo wir am Freitag angefangen haben und wir waren halt am Sonntagmorgen um 5 fertig. 24
krass.
Folgen, weißt du. Und da warst du schon, da war der Restsonntag, war dann
nach so einer verkaterten Nacht, ne?
Ja, oder aber das hatte sowas von, wir waren auf einem Trip, Baby, und auf einem 24-Trip. Krass. Und nee, wir haben da schon, es gibt so Serien oder eine unserer All-Time-Favorites, eine zu Unrecht nicht oft genannte Serie ist zum Beispiel, ich habe sie nicht mal im Buch, glaube ich, drin, nee, schade, Six Feet Under. Six Feet Under ist wohl, wenn nicht die Top 5 der besten Fernsehserien ever.
War nicht der deutsche Untertitel Gestorben wird immer oder irgendwie sowas
in
der
Art? Ja, es ist immer die deutschen Untertitel. Das war ja auch Programm. Aber das ist so großartig. Und an was ich mich vor allem noch stark erinnere, wir haben alle Staffeln, ich habe die noch alle auf DVD. Es gibt 7 waren es, glaube ich, 6 oder 7. Und die allerletzte Folge, keine Angst, ich spoiler nicht Inhalt, die letzte Folge Six Feet Under. Wenn mich jetzt einer fragen würde, was war die beste Serienepisode, die du je in deinem Leben gesehen hast? Das ist die letzte Folge Staffel 7 von Six Feet Under, weil die letzte Folge war ein Vermächtnis. Also wir saßen da, ich kann mich erinnern, meine Frau und ich, es war untertags, weil wir waren irgendwie, komm, wir gucken weiter. Und wir haben geheult, wir saßen da. Also nicht, weil nur alles schlecht ausging, auch eben kein Spoiler, das war so berührend, toll, wir sind
da rausgegangen. Es war so gut einfach, man ist total geflasht, weil es so gut ist.
Wir wussten, wir konnten erst nicht reden miteinander, da sind wir rausgegangen und wenn Film oder Fernsehen sowas schafft, das sind halt schöne Momente.
Magie, es ist Magie, ja.
Es ist wie ein gutes Buch, klar, man soll es nicht vergleichen, aber zum Beispiel, weißt du, meine Tochter, wir gucken viel Fernsehen zusammen, wohlgemerkt. Natürlich guckt ihr auch alleine, die hat Sachen, wo sie sagt, Mama, Papa, das will ich nicht mit euch gucken, weil das wäre, da will ich euch nicht dabei haben, das wäre echt cringe, das wäre jetzt ihr Wort. Weil
für die etwas Älteren zu, das heißt Fremdschämen, also wenn man sich für andere Menschen schämt. Also natürlich, ich weiß, was cringe ist, aber einige wissen es nicht.
Ja, es ist halt wirklich, es gibt dann Sachen, die sagt, könnt ihr die mit uns nicht gucken, weil er sagt, nee, das will ich nicht, ich gucke das selber. Aber wir gucken viel, aber ich habe keine Angst, dass die da irgendwie verloren geht, weil wir uns dann viel auch darüber unterhalten, miteinander Dinge aussuchen. Und das andere ist, die liest so unfassbar viel. Also ihre größte Rebellion in den 2 Jahren, die letzten 2 Jahre, wo ja leider, ich sag mal, die Pubertät nicht auch so ausgelebt werden konnte, wir tun ja die Jungen ja alle wirklich, das tut mir auch
stell
so
dir vor,
leid.
18. Geburtstag in dieser Phase, ne? Das ist schlimm. Also das ist kann man gar nicht nachempfinden.
Patenkind meiner Frau, die haben, weißt du, so, dann so, du fängst an zu studieren und dann heißt, nee, du musst gar nicht hinfahren jetzt. Ach so, Drama, okay. Ja. Und Aber wie gesagt, ihre Rebellion war, das macht sie heute immer noch. Ich sage, ja, ich gehe jetzt schlafen. Ich sage, gehst du auch schlafen, weil die braucht auch wenig Schlaf wie ich. Das hat sie von mir. So, die alte Nachteule, wie meine Frau immer sagt. Und ihre Rebellion ist, dass die wirklich, dann liest die. Weil sie hat auch ihr Handy, krass, hat ja eine Beschränkung. Das aber heißt, sie kann nichts, nachts nichts gucken.
Gut, aber das ist doch super.
Weil da ist quasi Sperre.
Ja, das ist gut.
Also das heißt, ich weiß, sie kann nichts
gucken. Also nicht TikTok und Snapchat.
Nein, ist sie kann es auch nicht cracken, ja, weil it's not crackable. Also für sie jetzt ja, gerade noch. Ja. Ich bin immer erschrocken, wenn sie dann sagt, ja, man kann ja, was hat sie letztes Mal irgendwie, Batman kann man ja schon gucken, wenn man auf, und hat sie irgendwas genannt. Da sage ich, wie, ja, da muss man nur den VPN umstellen auf, und ich so, sag mal, das hast du jetzt nicht wirklich zu mir gesagt.
Was die Kids alles so drauf haben.
Ja, ja, also ich meine, bei uns, da waren wir 25, als wir zum ersten Mal.
Raubkopie, wenn wir mal irgendwie eine Videokassette kopiert haben, also ich habe es immer für meine Freunde gemacht, ich kann es ja jetzt sagen, ist ja verjährt. Das ist ein krimineller Akt. Aber
schlechtes Gewissen gehabt.
Ich habe das richtig, also ich war der Held in der Schule, weil ich irgendwie 2 Videorekorder hatte und habe dann immer die ganzen aktuellen Filme
geguckt.
Ja, ja, das war du dann warst toll.
Ein Dealer.
Ich war ein Dealer, genau. Aber jetzt, wie gesagt, es ist Gott sei Dank verjährt, wir reden über die 80er und 90er, frühen 90er. Aber das ist eine gute Vorlage für diese generelle Frage, die ich mir stelle. Die Kinder werden ja heute wirklich zugeballert. Und das ist natürlich für Eltern immer der schmale Grat. Man will jetzt auch nicht gluckig sein, aber man will sein Kind auch schützen. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Filmen, die vielleicht ein bisschen zu hardcore. Du hast gesagt, Stirb langsam war schon ein Thema. Ich glaube auch, dass 14-Jährige das viel eher einschätzen können. Aber diese Welt ist manchmal echt ein, Entschuldigung, Misthaufen. Es gibt so viel kranken Kram online. Was macht ihr denn da? Also schützt ihr sie mit der Sperre oder redet ihr mit ihr darüber? Weil schwupps, ehe du dich versiehst, siehst du wirklich den schlimmsten, also schlimme, verstörende Dinge, die wirklich verstörend sind, auch für Teenager. Wie kann man das als Eltern aushalten, dass man sein Kind dann doch nicht so schützen kann, wie man es vielleicht möchte?
Also man kann sie leider nicht vor allem schützen, das ist so. Das ist, glaube ich, ja, schön gedacht, aber geht nicht. Weil irgendjemand von denen hat immer irgendwo einen Zugang zu was. Man muss ja auch sagen, du kannst ja, wenn du mal im Internet bist oder auf YouTube, gib 4 Buchstaben ein und du landest. Also das weiß man ja selber, du kannst es nicht. Deswegen muss man, glaube ich, sehr offen damit umgehen. Mit das darfst du nicht und das darfst du nicht und nur verboten bringt macht's gar nichts.
Erst recht interessant ist das
alte Thema. A, macht es interessant und B, das heißt ja nur, dass du dann dich nicht drüber unterhältst. Das heißt aber, du gibst deine Kompetenz ab, dass du vielleicht versuchst, miteinander das irgendwie klarzustellen. Also, und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, also mit kleineren Kindern, aber auch Kinder in so einem Alter wie 14, auch 16, auch die ganze Russland-Ukraine-Geschichte. Du musst offen reden und du musst auch, also die Welt ist leider so, wie sie ist und wir kriegen das nicht weg. Und deswegen ist Ich bin sehr froh und auch glücklich drüber, dass wir scheinbar ein Verhältnis zu dritt miteinander entwickelt haben mit unserer Tochter, dass wir wirklich auch reden können über sowas. Klar, dann gibt's immer, es gibt da mal Tage, wo gar nichts oder, also, ihr kommt rein von der Schule, Lilly, wie war's? Und dann sprich nicht mit mir. Ja, ich habe da nur gefragt, nein, ich will.
Das nennt man Teenagerzeit, ne?
Nicht sprechen. Und dann weiß, okay, auch wir Eltern lernen ja dazu. Ich muss ja wirklich sagen, man lernt dazu, dass du sagst, okay, eigentlich wollte ich gerade was von ihr, aber es ist in meiner Welt, dass ich jetzt was will von ihr oder ihr was erzählen will, muss, kann, darf. Mhm. Und eigentlich akzeptiere ich nicht, dass sie gerade ihren Raum braucht. Das haben wir ja auch, das hast du auch in einer Beziehung. Ja. Es gibt ja Momente, wichtig ist eigentlich zu spüren, die andere braucht gerade Raum. Und wenn du da jetzt eindringst, ist das schlecht. Wenn du das Gleiche 4 Stunden später machst oder am nächsten Tag, andere Situation. Und das ist ja so ein ganz schwieriges Ding. Ich kann das auch nicht immer. Und da muss ich lernen und muss dann auch mal sagen, oh, sorry, also tut mir leid, ich glaube, bin jetzt da, ich hätte dich einfach sein lassen sollen.
Klar, und gerade in dem Alter, das ist natürlich auch eine, also die mögen, also ich kann mich noch an meine Schwester erinnern, die ist 9 Jahre jünger. Ich habe dann auch ihre Pubertät voll mitbekommen. Ne? Also ich war noch nicht ausgezogen, war ein Spätnestflieher und habe dann, es ist schon hardcore und es ist auch für die Eltern wirklich immer so diese Waage. Ne? Man will ja auch das Kind nicht verlieren und sich nicht dann nur noch zoffen. Und insofern, ich kann immer nur sagen, Chapeau vor allen Eltern, die das gut hinbekommen mit den Kids, dass das einfach irgendwie schnurrt. Ne? Und manchmal kracht es auch, ist auch ganz normal. Manchmal geht es halt nicht anders. Ne? Da muss man nochmal auf die Tonne hauen. Ne?
Das ist ja klar. Wer Wenn nicht, dann stimmt was nicht. Dann leben wir in, wie hieß das?
Bullabü ist doch dieser Traum, ne?
Oder? Bullabü, ja, ja. Die Kinder von Bullabü.
Aber, also gut, du sagst, man spricht darüber. Und in unserer Kindheit war es ja genau das Gegenteil. Also da konnten wir auch sehr behütet werden. Ich weiß noch, es war ein Drama, wenn ich irgendwie mit 9 gefragt habe, Mama, heute Abend läuft um 9 irgendwie. Natürlich, also wenn man klein ist, ne, ist es eine späte Zeit. Aber ich wollte unbedingt mal Dracula sehen. Und das war natürlich ein absolutes No-Go. Ja. Ja, aber heute lacht man drüber, Michael. Also ich meine, das sind ja Dinge, das sehen heute schon, also nicht, dass es jetzt gut ist, dass Sechsjährige vielleicht Splatter sehen, um Gottes Willen. Und das war ja kein Splatter, das war der mit Christopher Lee, der Klassiker. Natürlich gruselig, aber es war no way. Der Deal war, wir nehmen dir das als Kassette auf. Und das war natürlich, glaube ich, sogar schlimmer, weil du weißt, die Fantasie ist ja noch 100-mal schlimmer. Ja. Ich habe das dann gehört und es war so gruselig. Als ich dann den Film sah.
Du hast es dann als Audio
bekommen. Ja, genau. Und als ich, habe es als Audio bekommen und als ich dann den Film später sah, war ich total enttäuscht, weil meine Vorstellung war viel krasser von den Bildern und so und das war nur so, oh, langweilig. Also ich war nicht 9, ich glaube, ich war 11 oder so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, also meine Eltern haben das schon gut im Griff gehabt, aber es war schon stringent. War das bei dir auch so, dass deine Eltern darauf geachtet haben, der Michael darf was nicht sehen und es gibt Dinge, die gehen erst, wenn du 14 bist, wenn du 16 bist.
Ja, es gab schon eine Grenze. Ich weiß auch so Dracula, solche Dinge, das für damalige Verhältnisse war das ja auch wahnsinnig gruselig. Aber ich finde das gerade total interessant. Ich finde das ist ja fast wie ein Feldversuch, dass deine Eltern dir ein Audio aufnehmen und man hört das und macht sich seine eigenen Bilder dazu.
Mehrfach haben sie es gemacht, mehrfach.
Also, weißt du, ich bin zwischen, eigentlich finde ich es toll, finde es aber auch so, boah, strange. Aber
ich habe so lange genervt, das ist jetzt der Kompromiss und das machen wir und du siehst ja, ich sitze ja hier vor dir, ich bin kein Killer geworden. Und
boah, wer weiß.
Erstmal hier fertig bin.
Die größten Killer waren die nettesten Typen, das ist ja immer dieser Satz, oder? Wie war er denn so als Nachbar? Weißt du so, der Keller wurde ausgeräumt, irgendwie 20 jetzt Frauen hochgeholt. Doch nichts, Michael. Er war immer so nett und hat immer gegrüßt.
Nein, das hätte mein Mann mitbekommen. Du hast ja erzählt, du bist mit deiner Frau 32 Jahre zusammen. Ich feiere dieses Jahr 28-jähriges Jubiläum. Also der hätte das, glaube ich, mitbekommen, wenn ich irgendwie
ein Doppelleben führen würde. 28 ist auch...
Aber ihr habt da echt den Megaknaller. Also das ist schon super. Aber also es war jetzt nicht super hardcore, stringent. Also wann durftest du denn mal Derek gucken? Hier Aktenzeichen XY wurde ja auch teilweise verboten, weil es ist zu gruselig. Ne? Und,
ich habe das relativ früh geguckt. Ich glaube, das haben meine Eltern irgendwie nicht so ernst genommen. Satirisch gesehen habe ich dann geschrieben, ja, die haben mich vom Fernseher hingesetzt, damit ich vielleicht jemanden erkenne und die können die Belohnung abgreifen. Ich weiß nicht, ob das der Grund war. Ich glaube nicht. Ich glaube es einfach, dass es meinen Eltern, weiß ich, die haben das nicht ernst genommen. Und manche Krimis zum Beispiel, der Lieblingskrimi von meinem Opa war Einsatz in Manhattan.
Ja, Kojak, mit Telly Savalas, der immer Lolli lutschte.
Und mein Opa hat den geliebt und mein Opa hat ihn immer, also es ist ein bayerisches Wort, das kann man gar nicht, das ist der Manhattan-Xari. Also Xari ist eine liebevolle Kurzform von Xaver. Hey, der Xaver, das ist der Xari. Und der Manhattan-Xari, also der Manhattan-Xaver, das war der Kojak für meinen Opa. Und meine Oma hat Einsatz in Manhattan, fand das ganz furchtbar. Die fand das total scheiße. Aber wenn das kam, gab es keine Diskussion. Meine Oma hat dann, damals gab es ja noch keine Fernbedienung, man musste ja aufstehen,
eben, das kennen
ist zum
auch,
Fernseher hingegangen.
Michael, wir sind so alt, dass wir das
und hat kennen. Hingedrückt. Das ist ja, das auch. Weißt du, da waren Fußwege eingegraben.
Im Boden. Die Antenne justieren müssen, weil das Bild nicht so war, wie man es wollte. Und man war immer froh, wenn die Antenne, also das kenne ich leider auch. Ja,
wir hatten noch eine Dachantenne.
Ja, ihr habt bessere Techniker. Wir hatten nur so eine olle Standantenne auf dem Fernseher. Das war immer ein Drama, die so zu justieren.
Weißt du, was meine erste Fernbedienung war? Da kann man wirklich, meine erste Fernbedienung war, die hatte ein Kabel, die war eingesteckt im Fernseher. Das war meine erste Fernbedienung, die ich gesehen habe. Das war auch so ein Fernseher von meinen Eltern noch, der dann irgendwann in meinem Zimmer gelandet ist, weil die einen neuen gekauft haben. Ja. Und da hing der an einem langen Schlauch, die Fernbedienung. Also es gab eine Grenze und ich weiß so, dass ich durfte so diese Nachtfilme, also als ich dann vielleicht so 10 war oder so, durfte ich, zum Beispiel Samstag kam immer ein Spätfilm. Ja. Die kamen nur samstags Abend oder am Freitag, 22 Uhr, so Edgar Wallace oder eben zum Beispiel
Das Gruselkabinett gab es bei uns, aber du bist ja nicht im Norden aufgewachsen, das war beim NDR, ein Spaten, also es hieß immer das Gruselkabinett.
Okay.
Und dann kam irgendwie einmal die Woche, glaube ich, Dienstag um 9:45 ein Horrorklassiker. war natürlich groß. Ich meine, wir reden über die Zeiten, wo es nur drei fucking Programme gab, ne? Also mehr war nicht der.
Ja, wir Bayern hatten ja noch die zwei Österreicher.
Stimmt, ja, seid uns also voraus gewesen.
Die tatsächlich großartig waren dahingehend, weil die Österreicher haben sehr früh sehr, wie ich finde, anarchisch Fernsehen gemacht. Da gab es Serien wie Cottan ermittelt. Es war eine Serie, also so von Jerry Cotton, das war halt dann der Wiener Kommissar, der Cottan. Und das war so absurd gedreht, auch mit kompletten Gaga-Szenen, wo du dachtest so, sag mal, ich erinnere mich wirklich an eine Szene, es waren noch die Filme, es gab später eine Serie, aber die Filme, die sind schon, das war Anfang, Ende 70er, Anfang 80er, und in einer Szene steht erst Kommissar und ein Böser und er sagt, oh Kommissar, und ich mach dich fertig und ich schlag dich. Und dann steht er da und ohne irgendeine reißt er seinen Trenchcoat und das Hemd auf und hat drunter ein Superman-Dress. Und du sitzt vor dem Fernseher und unkommentiert.
Okay.
Und sagst du, Moment mal, die haben so ganz absurde Szenen eingebaut. Er kommt heim, spät nachts, es laufen die ORF-Nachrichten, zwar auch die ORF-Nachrichtensprecherin, die kannte man, die hatte so einen ganz harten Pony, so. Und dann saß er vom Fernseher und ist so weggeschlafen, der Kommissar, und plötzlich klopft sie an die Scheibe im Fernseher. Hallo, bitte aufwachen. Was soll das? Ich rede hier, ich lese hier die Nachrichten vor. Bitte bleiben Sie wach. Und dann sitzt er so, wie, wo?
So ein bisschen
unkommentiert solche Szenen.
Also so richtig drin. So ein bisschen schon wirklich gute Comedy, irgendwie, die einfach da eingebaut wurde. Ne?
Witzig, habe ich eine. Ja. Rabenschwarze cool, Comedy. Cool. Sein Assistenzkommissar hatte nur ein Bein, der komplett, also er konnte keine Verfolgungsjagd. Also das war sehr
super,
abgefahren.
Super. Ja. Eine letzte Frage zu den verbotenen Früchten in Sachen Horror oder was auch immer. Wir sind ja auch groß geworden in der Zeit der 80er, wo es dann diese nasty Videokassetten gab. Also Zombie-Filme wurden rumgereicht. War das bei dir auch mal, ich meine, das ist ja bei jungen Männern immer so, dieser, ne, Reiz des Verbotenen, mal gucken, was man so aushalten kann. Gab es das bei dir auch oder bist du da komplett raus gewesen aus dieser Phase?
Bei mir war es so, dass es hatte nur einen Kumpel, hatte einen Videorekorder. Wir alle hatten keinen. So. Und immer, mein, das ist so meine große Erinnerung, wenn wir sturmfrei hatten, also als ich so 16, 17, 18 war, das war ja dann Anfang, Mitte der 80er, dann hieß es, Bert kommt mit dem Videorekorder und dann kamen die Videokassetten und es war immer Gesichter des Todes, dieser ja, legendäre, genau, also völliger
also Trash. Angeblich soll das auch teilweise Snuff sein, dass es alles echt ist, ne, zu einem, aber
ja,
ist
man,
Quatsch.
Ist alles man weiß es bis heute nicht, wahrscheinlich, was ist. Und ich muss eines sagen, ich habe ja tatsächlich, und das glaube ich, ist einer der Mitauslöser meiner Zombiephobie. Also der erste Auslöser war, ich habe den Omega-Mann gesehen, eben meine Mutter schlief am Fernseher ein, ich bin einfach da gesessen, dann lief der Samstagabend, 22 Uhr. Das war total scary für mich, weil das waren ja eigentlich keine Zombies, nur so viral mutierte.
Genau, also wobei, also es gab dann ein Remake mit Will Smith, I Am Legend, das war zumindest der gleiche Stoff. Es war natürlich eine andere Interpretation, aber die Geschichte war im Grunde ähnlich. Also Charles Bronson, nee, nicht
Gottes Willen. Charlton Heston.
Charlton Heston, nochmal auf Anfang. Charlton Heston ist einer der letzten oder der letzte Überlegene in Manhattan.
Erstmal und der muss letzte sich, ne, Mensch und
muss
alle
kämpfen
sind
gegen diese
an einem
komischen
Virus
und die haben dann irgendwie so milchige Augen und sehen aus, also ganz, ganz
spooky. Ist ein bisschen zombiehaft und ich habe das gesehen, das war halt dann auch so Ende der 70er und dann habe ich, also das war eine saublöde Idee, muss ich wirklich sagen, der Vater eines Freundes und wir waren beide, der lief ja 79 im Kino an oder 80, der Romero, Dawn of the Dead. Genau. Das Problem ist, der Vater von meinem Kumpel, der ist halt da reingegangen, hat seinen Sohn mitgenommen, weil es dem egal war. Und dann meinte er, hey, willst du mitkommen? Ja, komm mal mit. Und dann haben wir den gesehen, dass, also für einen 13-Jährigen
das ist
war
krass.
Das.
Ja,
und
ich der ist ja heute noch heftig. Also
der ist heftig. Und wenn man heute dann zwar sieht, dass die ja, die haben ja zu kämpfen gehabt. Also heute, wenn du das siehst auf diesen guten neuen Fernsehern, weil die haben damals irgendwie nicht die Farben hergekriegt. Nee. Die sehen ja alle blau aus, die Zombies. Die wollten ja so ein Grau irgendwie haben. Und also es sieht ja eher aus
der
wie
Schlumpf, ne?
Ein verwesener Schlumpf. Die verwösenden Schlümpfe von Zombiehausen. Und dann habe ich gesehen, und das war, also ich habe ja wirklich mit einer Zombiephobie zu kämpfen. Mittlerweile ist es besser geworden.
Aber wie, also Zombiephobie, dass dich das einfach nervt oder dass du schon auch deine Urangst, dass es in dir auslöst, oder was?
Das ist eine Urangst. Also ich habe tatsächlich, okay.
Also nicht, dass du es lächerlich findest, sondern das ist eher so ein.
Ich hatte, also meine Albträume, und vor ein paar Tagen hatte ich wieder einen Sohn, wenn der Albtraum von mir ist immer, wo am Schluss einfach es weiß, es sind die Zombies, die jetzt dann kommen und du laufst und du weg und
denkst. Ausgeliefert, ne?
Und ich habe ja wirklich, und das über viele Jahre oder ich sag mal für Jahrzehnte, ich mache es heute noch ab und an, aber nicht mehr so oft, ich backstage meine Garderobe immer gecheckt. Pass auf, wie viel Essen ist hier drin, kann ich abschließen, wenn vorne es ausbricht, dann gehe ich hinter, kann zuschließen, wie viel Trinken ist da, gibt's, pass auf, da ist ein Klo, da kann ich auch alles volllaufen lassen mit Wasser, dann kann ich noch hier und so und vielleicht sind da oben so, geht es da zur Lüftung, kann ich da raus eventuell, das habe ich wirklich gemacht, das ist kein Scheiß, das habe ich in jeder Garderobe gemacht, über Jahre hinweg, also es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag krank durch die Gegend lief, aber mich hat's, also das war da, meine Frau hat halt immer, die musste immer schmunzeln, weil sie dachte, das hat wieder seine Zombie-Phase, weißt du so.
Aber ich finde das total sympathisch, weil es zeigt ja auch, dass du, also wie durchlässig du auch bist, dass du das so, dass dich das so emotional mitgenommen hat, dass dich das so geprägt hat, weil da kann ich gleich sagen, meine Phobie war viele Jahre Werwolf, wo man auch sagt, was für ein bescheuertes Tier, aber es hat so viel Urängste in mir ausgelöst. Das war für mich das Horrormonster des absoluten Grauens. Ich habe die schlimmsten Albträume immer von Werwölfen gehabt. Also es gibt auch so einen Klassiker, das Tier. Heute, der ist auch nicht so gut gealtert, aber damals, der hat mich dermaßen emotional mitgenommen, dass das irgendwie im Unterbewusstsein dann auf haften bleibt. Deswegen fühle ich da sehr mit dir. Also ja,
jeder hat so einen Trigger, so einen eigenen. Und ich glaube auch, ich glaube zum Beispiel, da ist auch wichtig, weil die Kids, da ist es ja auch so, auch bei Kindern schon, die gucken, ein Kind guckt Biene Maya und sieht, ich fand Thekla wahnsinnig scary. Boah, ich dachte immer so, ich fürchte mich. Also, und dann hat halt der Papa gesagt so, was ist denn der Scheiß, das ist ja nur Comic, das ist ja nur Spinne, Comic. Und er sagt, Entschuldigung, also ich habe halt Angst jetzt. Ach, für seinen Schmarrn hat man doch keine Angst. Und das ist ja eigentlich, ich weiß ja, erziehungstechnisch, ist ja völliges No-Go. Weil du spielst dich ja auf, als dass du deinem Kind sagst, ja, da hast du keine Angst zu haben. Ja. Und das ist so, ich habe damals, als ich das Programm ZEPT gemacht habe, das haben wir, glaube ich, ja viele von den ganzen, die Feuilletonskritiker waren ja alle, jetzt macht er Fernsehen. Ich habe ja, weil ich auch Kommunikationswissenschaften studiert habe und Politik, ich habe extremst viel gelesen, also viele Bücher auch übers Fernsehen, über Erziehung und so. Und da habe ich damals so Geschichten gelesen, dass das Allerfalscheste, was du tun kannst, ist, wenn ein Kind sagt, ich fürchte mich vor diesem komischen roten Wesen, das jetzt gerade, sondern du musst ernst nehmen und vielleicht erklären oder sagen, nee, du, aber nie sagen, das ist so Quatsch, warum fürchtest du dich? Weil dann nimmst du dem, du sagst ja durch die Blume, bist schon ein bisschen doof, dass du dich jetzt vor dem fürchtest. Also so, weißt du, also jetzt, komm. Und das ist natürlich die Latte mittlerweile, woanders hängt bei den Kids. Das war aber auch schon vor 20 Jahren so, vor 10 Jahren so, das ist natürlich jetzt. Also klar, die Kids gucken sich Squid Game an und klar, die einen finden es nur, weil es hart ist, aber Squid Game ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, das ist zwar sehr hart und viel, einige Splatter dabei, aber es ist eigentlich eine ganz tolle Gesellschaftsstudie, eigentlich.
Darf ich kurz, weil nicht alle es, glaube ich, Netflix, gut, wer hat heute nicht Netflix, aber es gibt vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, die es nicht haben. Squid Game ist eine südkoreanische Serie, die extrem erfolgreich war auf Netflix. Ich glaube, ist noch gar nicht lange her, Ende letzten Jahres irgendwie so.
Ja.
Und ja, da geht es schon heftig her. Das ist so eine, wie nennt man das, Dystopie über eine Zukunftszeit, wo man sich Geld erspielen kann, aber es ist eben ein Spiel um Leben und Tod. Im Grunde ist es ein bisschen wie das Millionenspiel, nur noch viel heftiger, mit ganz extremen, sadistischen, perversen Spielen, wo auch wirklich dann Menschen gegeneinander kämpfen müssen. Und also da tun sich Abgründe auf, wie du schon sagst, also gesellschaftskritisch und geht einem schon sehr nah.
Es ist ja nicht mal eine Dystopie, es ist ja eigentlich, spielt es ja in der Jetztzeit und das macht es fast schon noch, finde ich, wuchtiger. Und wie würdest du dich entscheiden, wenn du weißt, also es kann nur einer übrig bleiben, wie ich nenne ja Squid Game immer Germany's Next Topmodel in Koreanisch. Es ist ja so, am Schluss, nur dass die anderen halt alle tot sind dann. So, das ist der Unterschied. Also gut, die Mädels bei Heidi glauben auch, sie sind tot, weil sie kein Foto haben. Also insofern landen wir am selben Level. Oder sie verhalten sich wenigstens so. Aber das in so einem Fall finde ich es toll gemacht, dass du in eigentlich so eine sehr unterhaltsame, gut, wenn man ein bisschen drauf steht, dass er mal härter ist, dass du es schaffst, aber ohne Zeigefinger, da so eine, und das können die aber, ist tatsächlich, also es klingt jetzt blöd, aber auch in koreanischen Zombie-Filmen zum Beispiel, ich habe das.
Ist doch jetzt auch so eine Serie auf Netflix.
Aber ja, ich habe die durchgebinged, das ist wirklich, also die Jungen würden sagen, das ist krasser Shit.
Mich haben allerdings die Soundeffekte so ein bisschen genervt, wenn das immer so wenn die sich so verwandeln.
Also, ja, das ist, also man muss dazu sagen, also das ist.
Werden
das
jetzt zu spitz.
Bei den koreanischen Zombiefilmen, die verwandeln sich anders. Das ist so ein bisschen, also ist kunstvoller, nennen wir es so. Ja. Da ist mehr Ballett und Akrobatik dabei, aber halt mit viel Blut. Aber auch da geht es dann oft um gesellschaftliche Themen. Und insofern, ja, das ist, man muss halt als Eltern mit den Kids, ich glaube, es ist besser dann so eine Serie, wir haben Squid Game mit unserer Tochter angeguckt, da war sie eben, ich glaube, da war sie gerade 14 oder kurz vor 14. Und wenn du die Bilder miteinander konsumiert, ist es auch nochmal anders. Aber wohlgemerkt, nicht jedes Kind, ich glaube, du musst wissen, kann dein Kind auch harte Bilder gucken oder nicht? Es gibt ja auch Erwachsene, die einen, die gruseln sich schon, wenn einer nur erschossen wird. Und das muss man ernst nehmen. Absolut. Also ich bin der Meinung, es gibt dann nicht, ja wie, du Weichei, du kannst nicht Walking Dead schauen. Nein, das hat nichts mit Weichei zu tun. Das ist einfach nur, wie bist du? Und jeder Mensch hat sein Ding, was er nicht sehen will oder kann.
So sieht es aus. Und jeder hat eine eigene Schmerzgrenze und Toleranzgrenze und kann eben einiges vertragen und nicht vertragen. Ne? Lieber Micha, ich würde natürlich auch gerne nochmal über deine Karriereanfänge sprechen, weil mein Podcast heißt ja Road to Glory, wo man mal so ein bisschen nochmal aufklabüsert, wie ging das eigentlich los? Ich habe in der Vorrecherche etwas gelesen, was wahrscheinlich Fans von dir längst wussten, aber du hast so eine Art Bühnenerweckungsfall gehabt. Den hast du schon mehrfach erzählt, aber ich würde mich freuen, wenn du das nochmal berichten würdest. Ich rede vom Sommer 1987 auf einer Bühne mit Weltstars. Und das hat dich irgendwie auch so dermaßen geflasht damals, dass du auch nochmal mehr Unterstützung gespürt hast von deinem Gefühl, ich möchte gerne auf die Bühne, ich möchte andere Menschen entertainen. Magst du das einmal kurz erzählen, was da war?
Ja, es war ein Erweckungserlebnis, 21. Juli 87. Jetzt muss man vielleicht, ich schicke eins vorweg. Ja. Also ich habe angefangen, so Mitte der 80er, so mit, oder pass auf, als Zehnjähriger habe ich angefangen, mit meinem Bruder Sketche zu spielen auf Bühnen, so im Fasching, mal auf einer Hochzeit oder in der Schule, mal so Sketchabende. Und ich habe da schon gemerkt, hey, ich kann das, kann auf einer Bühne stehen, wenn ich schräg gucke, dann lachen die Leute. Ich war ein großer Jerry Lewis Fan.
Ganz Geräusche unglaublich gut, ne? Das war ja auch dein USP so, in den 90ern, wo es losging, ne? Dass du ganze Szenen nachspielen konntest und Stimmen imitieren.
Ja, genau. Und das wusste ich schon. Ich habe so ab Mitte der 80er habe ich angefangen, ich habe auf Fußgängerzonen gespielt, mit Gitarre, habe Lieder gesungen, habe dazwischen drin mal was Lustiges erzählt und hatte so mal 86 so einen Abend angefangen für mich zu machen, wo ich so zusammengetragen habe, aber auch Lieder von anderen oder Sketche, Karl Valentin. Und dann war ich aber an einem Punkt, wo ich sagte, nee, ich würde gerne, also mein großer Traum war, dass ich ein 90-Minuten-Programm auf die Bühne stelle. Das war damals gefordert. Es ist so eine unvorstellbare Vorstellung für einen jungen Stand-Up-Comedian. Damals musste man, bevor man anfing, das Erste, was du gemacht hast, war ein 90-minütiges Programm. Dann konntest du auf Tour gehen, weil diese Open-Mic-Night-Szene gab es damals nicht. Nee. Das hieß, damals in der Kleinkunst-Kabarett-Szene, die sehr groß war, auch in Bayern, musste man ein 90-minütiges Programm machen, um spielen zu dürfen bei einem Veranstalter. Und das habe ich nicht hinterfragt, sondern schreibe ich, mache ich, tue ich. Und in dieser Phase war ich gerade, als ich am 21. Juli 87 auf ein U2-Konzert ging in München in der Olympiahalle. Ich war sehr großer U2-Fan, also schon relativ früh, ich glaube nach der War-Platte Anfang der 80er, das hat mich echt weggebeamt. Und weltgrößter Fan, und dann hat Bono auf der Bühne hat sich verspielt und hat gesagt, hey, kann jemand besser Gitarre spielen als ich? Ich habe mich gemeldet, natürlich kann ich besser spielen. Quatsch, aber er hat mich auf die Bühne geholt, Zufall oder Kismet, weiß man nicht. Und dann durfte ich ein Lied mitspielen, das Lied People Get Ready. Und dann haben die mir Gitarre gegeben und dann macht er so eine Handbewegung immer.
Und du konntest natürlich die Noten, alles du warst.
Ja, das Ding ist, ich habe ja Gitarre gespielt und es waren drei Akkorde, vier Akkorde und er hat mir die so gezeigt. Kannst du Gitarre spielen? Ja, ich kann Gitarre, klar.
Aber also du, ich glaube, ich wäre da ohnmächtig gewesen. Also A, mit Idolen dann noch irgendwie vor, keine Ahnung, wie viel passen da rein, 9.000 bis 10.000 Leute in die Olympiahalle. Ja, das ist schon, also
ich glaub, hardcore. Ich glaube, sind so 12. Und, ja. Aber weißt du, in dem Moment habe ich das nicht hinterfragt. Nee, okay. Ich glaube, da greift etwas, was ich vorher schon mal gesagt habe. Ich hatte keine Grenze im Kopf. Ich bin ein alter Gefühlsarbeiter. Das heißt, wenn ich spüre, boah, der Moment, dann denke ich nicht nach. ich bin dann, ich lasse den Bauch arbeiten.
Du bist dann mitten in diesem Moment und go with the flow. Also du denkst nicht, sondern
ich bin kein Kopfarbeiter. Okay. Der Kopf, wie ich immer sage, der Kopf ist so eine elendige Drecksau. Weil der Kopf sagt dir immer, warum du das nicht tun solltest. Und dein Bauchgefühl sagt dir, probier's mal aus. Also ich meine, was soll passieren?
Einfach mal machen, ne?
So. Wie es so schön heißt. Und das ist so mein Go im Leben eigentlich. Und als ich da oben stand, also es wird immer falsch kolportiert, war nicht der Gedanke, ich muss jetzt auch auf eine Bühne, sondern das war mir klar. Ich wollte ja, da hatte schon mein Soloprogramm vorbereitet, aber in dem Moment stand ich da, habe diese Energie gespürt, gar nicht, oh, das sind so viele Menschen, ich will auch mal so viele Leute haben, das gab es ja nicht, diesen Gedanken, sondern einfach, mein Gedanke war, es gibt keine Alternative. Du weißt ja, dass es keine Alternative gibt.
Nein, also, du spürst das ist jetzt dein Weg. Moment. Ne? Ja,
das ist das, was und, ich machen will. Und das Große an diesem Moment damals war, dass ich mich danach, in den Jahren, die danach kamen, die wahrlich nicht einfach waren, dann begann ja eine 10-jährige Ochsentour, bis Zepp, der überhaupt erstmal dann war, 96, 97. Und ich habe es aber nie hinterfragt. Also ich habe nie wieder nach diesem Tag, egal wie hart es war, ich meine, weißt du, ich habe vor 2 Leuten gespielt, ich habe vor 10 Leuten, 2 war das kleinste Publikum tatsächlich. Ich habe immer gesagt, es muss einer mehr da sein wie auf der Bühne, deswegen ab 2 habe ich.
Aber wie jetzt, also wirklich, du hast dann in einem kleinen Saal, dann waren da irgendwie Reihen aufgestellt und es kamen 2 Gäste.
2 waren da.
Das ist ja,
es war irgendwo im Norden, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war
die Norddeutschen wieder.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es war. Aber ich weiß nur, 2 waren da und ich bin extra hochgefahren, ich war ein paar hundert Kilometer mit dem Zug, so, und dann war klar, ist ja Quatsch, die Entscheidung nicht zu spielen, trifft sich ja nicht.
Aber
weil sonst wäre ich ja zusammengebrochen. Und dann spielst du und das ist auch, und die mochten das auch. Bei 2 geht das. Wenn einer, bei einem habe ich immer gesagt, das mache ich nicht, weil dann ist es kein Auftritt, sondern eine Unterhaltung. Dann spricht man mit, dann habe ich mich. Also würde ich mich hinsetzen mit dem quatschen.
So, dann hätte ich jetzt sozusagen eine Privataudienz, du würdest für mich allein performen,
Michael. Ja.
So wäre das dann.
Und ich sag mal so, mein kleinstes Publikum war ja nochmal, also wenn die vor 2 habe ich gespielt, aber das kleinste Publikum, ich kann mich auch an Tage erinnern, was ich in München im Lustspielhaus, also du hast dann 5 Tage ausgemacht und an 2 Tagen waren 0. Also 0. Keine Reservierung, nichts und es kam auch keiner, 0. Und das ist alles okay, weil das war der Weg. Und den habe ich nie wieder hinterfragt. Und das war die Größe dieses Moments.
Das ist natürlich wichtig, von dir zu erfragen, wie man dann seinen Optimismus beibehält. Du sagst, das war dein Weg. Es gab einfach auch spätestens nach diesem U2-Konzert keine Alternative mehr. Aber es frustet ja schon. Und wie hast du denn dich selbst immer wieder am Schopf gezogen und gesagt, nee, Michael, aber das ist dein Weg, du machst das. Und man muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Also gleich 2 Fragen. Also wie hast du dein Geld verdient und wie hast du dich immer wieder auf Spur gebracht, dass du nicht den Mut verlierst, dass es doch mal klappen könnte mit dem Durchbruch?
Also 2 Dinge. Das heißt, je weniger Geld ich verdient habe, desto weniger habe ich ausgegeben. Also so nach dem Prinzip. Und ich kam damit immer gut rum. Also komme jetzt auch aus keinem, also ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus, aber es war gut bürgerlich. Also ich hatte natürlich auch ein Backup irgendwie. Ja,
klar, logisch.
Und wenn ich nichts verdient habe, habe ich auch nichts ausgegeben. Und das andere, wie gesagt, ich habe mich, die Motivation war, 2 Tage später hast du, keine Ahnung, in der Kleinkunstbühne XY gespielt in Asbach. Gibt tatsächlich einen Ort namens Asbach, irgendwo in Niederbayern.
Nicht das Uralt, aber Asbach.
Nein, es ist tatsächlich, also das ist zwischen Mühldorf und Passau irgendwo. Oder da gab es ja irgendwie so ein Blues-Kneipe, das Wirtshaus in Asbach. Und da kamen dann halt 25 Leute und die haben gelacht und haben das gemocht. Das hat mich dann geflasht. Und da ich wusste immer, warum ich es tat, wenn die Leute reagiert haben. Und ich habe die Zahlen nie gewertet, weil mir war klar, na gut, ich bin unbekannt, dann kommen halt mal 10, dann kommen wir. Und ich habe damals, gab es ja auch keinen, es gab ja nicht das Ziel, ich werde irgendwann in einer Arena spielen. Es gab keinen Comedian damals, der je in einer Arena gespielt hatte. Das heißt, der einzige Comedian, der mal in größeren Hallen war, davor, das war in den 70ern, das war Otto.
Genau.
Den habe ich in der Stadthalle Mühldorf gesehen. Ende der 70er habe ich noch ein Ticket von, den ich heute noch sehr verehre, Otto, großer Mann. Und ich habe nie, das war nicht das Ziel. Das Ziel war, dass du diese Bühnen, wo du gespielt hast, irgendwann voll kriegst. Das heißt, also da gingen 80 Leute rein, irgendwann waren 50 drin und irgendwann hieß es, du, heute sind wir voll. Ich weiß nicht warum, aber heute sind wir voll. Und das war natürlich, das hat einen so immer Kraft gegeben. Und
aber das wäre ja auch nötig gewesen. Also ich glaube, irgendwann hättest du wahrscheinlich selbst du mit diesem Bild im Kopf und dieser Vision, ich möchte das unbedingt machen, das ist mein Weg, also die Menschen zu unterhalten, zu entertainen, Comedian zu sein. Aber wenn es nicht bergauf gegangen wäre, hättest du dann vielleicht doch irgendwie mal irgendwann gesagt, so, jetzt muss ich mir die Karten legen, das geht so nicht. Oder wärst du auch dann noch in 20 Jahren damit fein gewesen irgendwie? Man will ja auch, ne, sich was aufbauen und zumindest leben können von dem, was man liebt.
Es gab keinen Plan B. Der gab es nie. Okay. Und der Punkt ist, ich glaube, ich bin zwar auch ein Künstler, der sich ewig hinterfragt und immer noch dazulernt, und es gibt niemand da draußen, der sich mehr peitscht wie ich. Also da, liebe Kritiker und Kritikerinnen, also ihr könnt mir nichts anhaben, weil es gibt niemand, der mich mehr schlachtet als ich selber. Aber ich habe ich weiß, dass ich das, was ich da mache, und das wusste ich auf einer ganz komischen Metaebene immer, ich habe mich nie hinterfragt. Ich habe zwar oft jeden Auftritt hinterfragt, jede Szene, jede Nummer, jeden Text, aber ich habe mich nicht hinterfragt, ob ich der Richtige für den Job bin. Das war mir immer klar. Und ich war halt ein Extrem, da kommt wieder das Ding ohne Grenzen. Ich habe halt Dinge gemacht, bin sehr schnell aus Bayern raus, bin auch in den Norden gefahren, kein bayerischer Kabarettist ist zu der Zeit, damals so Ende der 80er, Anfang 90er, viel im Norden gewesen. Ich habe gesagt, ist mir egal. Also ich wollte gern Humor machen, den alle irgendwie, den nicht, weil ich sage, nur in Bayern ist es lustig, aber dann bin ich in Hamburg und dann lacht keiner. Mhm. Und ich habe dann so viele verschiedene Sachen gemacht und habe dann, weiß nicht, das, die Masse der Geschichten, und hatte natürlich auch so Anker, was toll war ab 92 dann der Quatsch Comedy Club in Hamburg, der dann einmal im Monat lief, und dann wurden es zweimal im Monat, also
für viele große Künstlerinnen und Künstler wirklich eine Karriereschmiede gewesen, ne? Dieser Quatsch Comedy Club von Thomas Hermanns ist schon eine Institution gewesen.
Der war ganz groß, ne? Für uns, weil er auch energetisch so ein Ding war, wo wir, es gab ja eine Zeit dann in den 90ern, wo immer so, ist es Kabarett, ist es Comedy. Ich fand die Diskussion ja, mir war die ja egal, weil ich komme ja aus der Kleinkunst, aus dem Kabarett. Weil das Wort Comedy gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich angefangen habe zu touren. Ich habe am Anfang immer draufgeschrieben, Kabarett, Komik, Musik. Irgendwann habe ich draufgeschrieben, Kabarett, Comedy und Musik. Und dann gab es Kabarettbühnen, die haben wir eigentlich spielen lassen, weil das auf dem Plakat stand. Dann war es so, ja, was bin ich denn jetzt? Und dann kam 92 der Quatsch Comedy Club. Thomas Hermann sagt, hey, wir nennen uns jetzt Stand-Up Comedians. Und ich so, geil, weil ich verehre ja Stand-Up Comedy, ich sehe auch, dann sagen wir es jetzt einfach, weil dann scheiß drauf, so. Wenn man im Hotel eingecheckt ist, hat man aber immer Kabarettist als Beruf hingeschrieben.
Es war so, klang seriöser. Ne?
Es klang seriöser, und ich kann dir, pass mal auf, ich kann mich erinnern, Anfang der 90er habe ich in Berlin gespielt bei der Vernunft, und mir wurde Backstage alles geklaut. Ich hatte meine Reisetasche hinten, ich hatte alles hinten, Aufnahmegerät, Zeug, blablabla, so wurde geklaut, und wir haben dann verstreut noch die Klamotten gefunden, weil er hat die Tasche genommen und raus und hat er die Wert. So, und dann bin ich auf die Polizeiwache irgendwo in Berlin gegangen, damals, ich keine Ahnung, das war 94. Und ich sehe mich heute noch, ich stehe da und sage, ja, ich würde gerne Diebstahl melden oder so. Was ist denn hier? Ja, es war ein Fehler. Ich habe gesagt, ich bin Komiker. Und es war, ich in dem Moment, wo ich das gesagt habe, wusste ich, boah, ist ein Fehler. Ich bin Komiker und ich spiele in der Beine Vernunft und mir wurden alle meine Sachen geklaut. So, dann hast du natürlich den Berliner Polizisten, der da sitzt. Komiker! Ha? Haben Sie Ihre Witze geklaut, ne? So, und er hat es auch extra so gesagt, dass es alle hörten, was alle haben geguckt, und ich so, boah, Mittermeier, du hast, Michel, so ein Blödsinn, warum sagst du das Wort? Aber dann wurde es irgendwann, keine Ahnung, und mir war es ja, wie gesagt, auch immer wurscht, ich verbinde ja auch in meinem Programm ja immer auch Politik mit Blödel und umgekehrt, aber das ging. Es ging so seinen Weg. Ich habe halt viel gemacht und mich hat das Machen einfach, der Weg war auch mein Ding. Und es sind dann ja Gott sei Dank, weißt du, für mich künstlerisch tolle Dinge gewesen. Weil ich habe gemerkt, ich entwickle mich. Also das hat mir Kraft gegeben. Auch wenn jetzt, also ich kann mich noch erinnern, und das war noch bei ZEPT. Als ich ZEPT angefangen habe, hatte ich Vorstellungen in München, wo keine Leute kamen. Ich habe 96 war nicht so, dass plötzlich explodiert, ja, so, und jeder... Ist, ne? Nein,
es war ein Schaum geboren, der neue Comedy-Star.
So in Berlin, als ich angefangen habe, in der Bei der Vernunft, als Premiere war, 96 im Juni, da hatte ich einen Ausverkauf dann die 4 Wochen, aber das hatte den Hintergrund, weil ich in der Bei der Vernunft die 3-4 Jahre davor regelmäßig die ganze Zeit gespielt habe. Ich habe zum Beispiel so Nachtsalons moderiert. Das war so eine legendäre Show, die lief immer nachts ab 24 Uhr. Wenn die normale Show vorbei war, gab es so Mixed Nights. Mhm. Und die hat einer moderiert und das habe ich sehr oft gemacht. Das habe ich über Monate gemacht und habe mir so mein Publikum jeden Abend erspielt. Also wir haben dann nachts so lange gespielt, bis keiner mehr da war. Und so war die Mischung. Ich hatte ein paar Städte, wo es dann super lief. Und dann gab es Städte, da lief es gar nicht. Oder am Land, da kamen immer noch wenig Leute. Aber trotzdem merkte ich, ich habe mein Ding gefunden. Und ja, und bei Zept war es dann schon klar für mich, oh, das ist jetzt auch für mich nochmal eine andere Liga.
Das war am Ende dann schon auch so ein bisschen natürlich auch einer der wichtigen Meilensteine in deiner Karriere, ne? Weil damit ging es dann ja wirklich los. Auch wenn du sagst, zu Beginn war es jetzt nicht von 0 auf 100, du musstest auch da dir deine Fans erarbeiten, erspielen. Aber das war schon, würdest du sagen, der große Meilenstein, ne, in deiner Karriere.
Ja, der hat natürlich dann alles, das hat sich rumgesprochen wie ein Laubfeuer. Mhm. Das ist, hey, es gibt deutsche Stand-Up-Comedy, weil alle immer gesagt haben, in Deutsch gibt es das nicht und kann man nicht. Und ich bin so, wie es mir halt auch von Dutzenden Comedians, auch von den ganz Jungen, also für die ich tatsächlich erweise, was ich toll finde, dass heute auch die Open-Mic-Generation der Comedians, die kommen zu mir und sagen, hey, du bist mein Held. Und ich so, eigentlich bist du zu jung. Als ich dann Held sein kann und sage, nein, mein Vater war ein Kind, als er deine CD bekommen hat und ich war ein Kind, als ich deine CDs bekommen habe. Und was Tolles ist, ich bin quasi schon in der dritten Generation, mindestens jetzt. Und das hat natürlich dann so geflasht und dann wurde es natürlich Gaga. Also gab noch so ein Übergangsjahr bis 97, als dann die CD kam und dann wurde es crazy, weil als die CD dann in die Charts
die sich ja 250.000 Mal, glaube ich, also mehrere hunderttausend Mal verkauft
ja,
hat.
Ja, die Zahlen also sind, waren damals noch, also das waren Zahlen, also wie heute noch, ich habe ja, ich bin noch in der goldenen Zeit der Verkäufe von CDs aufgewachsen und das war für mich total crazy, weil ich war so, ich bin in den Charts.
Und das Witzige ist, dann hat sich ja sozusagen auch das mit dem Erweckungsruf, hat sich der Kreis geschlossen, weil du hast, ich weiß nicht genau, das Jahr war Anfang der 2000er, warst du dann Vorgruppe von U2, sag mal, bin ich blöd, ich will ja immer YouTube sagen, Vorgruppe von
U2. Jetzt gibt YouTube und es gibt MeToo und es gibt U2.
Nein, die oder legendäre U2. Rockband U2. Und da warst du Vorgruppe, ne? Also das war natürlich irgendwie auch ein witziger Kreis dann, oder?
Das war ein sehr schräger Witz, weil deswegen sage ich heute nur, ich glaube, dass es Kismet war, 87, weil das war 2001, auch wieder im Sommer, im Juli. Und ich war auf dem Weg zum Konzert von U2 Berlin Waldbühne und die Tickets hatte ich von deren Plattenfirma bekommen. Ich hatte mit denen Kontakt, weil ich Bono für mein Mitte-Meinen-Friends-Projekt haben wollte. Ich war so vermessen, Bono zu fragen. Das hat dann nicht geklappt. Die haben gesagt, aus Zeitgründen, aber whatever. Und dann hatte ich das Ticket und ich sitze im Taxi und dann ruft er mich an und sagt, hey, pass mal auf, wo bist du denn gerade? Also ich bin im Taxi, bin 10 Minuten da. Und er sagt, ja, pass auf, willst du denn Vorgruppe machen von U2? Und dann sage ich, ja, wie, was, wann, jetzt? Dann sage ich, was heißt jetzt? Ja, die Vorband kann nicht spielen, weil kam Platzregen, die Backline wurde verregnet.
Das war wirklich dann so eine Fügung des Schicksals.
Fügung des Schicksals. Die Söhne Mannheims hätten gespielt eigentlich und dann mussten deren Boxen und alles abbauen, weil die waren nicht überdacht. Es gab einen Platzregen, die mussten das abbauen. Und dann hieß es, ja, fuck, wir können keine Band hinstellen, weil wir können nicht mal einen neuen Soundcheck machen. Mhm. Und dann haben die gesucht und sie wollten irgendeinen DJ finden, haben keinen gefunden. Und dann meinte einer, der Sven von Universal, meinte dann so zu den, der Michel kommt doch zum Konzert, Stand-Up-Comedian. Und so, okay, ja, und wie der Manager von YouTuber sehr nachher zu mir sagte, Paul McGuinness, they told me they have a comedian. And I told them, really? A fucking comedian? You wanna kidding me? They're gonna kill him. Und dann habe ich gesagt, ist mir egal, komm, dann lass ihn hoch, wenn wir keinen anderen haben, ist mir wurscht. Und es hat ja dann, also, und das war auch einer dieser Momente, dass immer wieder, das zieht sich bei mir so durch. Ich hatte Schiss in der Hose, ich war grün im Gesicht, hat meine Frau gesagt, als ich den Anruf da, so, leg auf. Aber ich habe natürlich nicht überlegt, das kannst du nicht machen, du kannst ja nicht, da sind 25.000 Leute, eben, Open Air, ich habe dato noch nie vor so vielen Leuten gespielt, ich habe halt immer meine Hallen gehabt, aber das waren halt nicht diese Größenordnung und dann noch Support für eine Band, wie kann und so.
Wo eben Leute da sind, die jetzt auch nicht für dich ein Ticket gekauft haben, ne? Die musst du dir arbeiten.
Und dann noch draußen, das ist alles so. Krass, aber ich hab's, es war klar, ich tue das, bin auf die Bühne, es hat total gerockt, die Leute haben mich abgefeiert und das war dann, das war für die, der Manager hat dann hinten die Band rausgeholt und sagt so, weil er dachte eben, die werden mich kreuzigen da draußen. Und dann hat er gehört, wie die johlen und lachen und jubeln. Und dann also, hey, Guys, schaut euch den mal an oder hört mal, was geht denn da ab? Und dann durften wir nachher Bono kennenlernen und wir hatten dann noch einen sehr, sehr schönen langen Abend. Sind dann, haben mit dem noch lange gequatscht im Hotel. Und so hat sich so ein Kontakt entwickelt. Und dann habe ich, dann hat mir mal so eine legendäre Nacht beim Echo, habe ich ein Echo verliehen. Und da, ja, das war eine sehr legendäre Nacht, um ohne näher ins Detail zu gehen. Und und da konnte man irgendwann sagen, ja, das ist, man ist Friends, auf welcher Ebene auch immer. Und wir hatten tolle Momente und das ist auch surreal, weil ich irgendwie so, ich habe so Momente erleben dürfen in diesen letzten 35 Jahren. Also, ja, es klingt immer alles so cheesy, wo wir dann irgendwie mit Bono zusammen saßen oder.
Ja, aber und, dem Held, ne? Also und, der Held deiner Jugend.
Du sprichst aber auf Augenhöhe als Freunde, weil du miteinander dir wirklich was zu erzählen hast. Oder wir haben miteinander politische Aktionen gemacht.
Ich weiß genau, was du meinst, weil ich glaube, wir haben das Glück, dass wir Dinge tun, die wir lieben. Und ich hatte in meiner Karriere auch mal so Momente. Also mein dollster Moment war, dass ich mal Madonna für eine halbe Stunde interviewen durfte. Egal, ob man sie jetzt macht oder nicht, aber sie ist nun mal ein Weltstar. Und das war für mich ein Flash-Moment, weil ich sie halt immer das bewundert habe. Ja. War. Aber ne, also insofern kann ich das fühlen, wobei es bei dir eine andere Ebene ist. Aber also Wahnsinn, ganz toll, was du erlebt hast. Zum Abschluss, mein Lieber, möchte ich noch ein paar Deep Talk-Fragen stellen.
Oh yes. Jetzt
geht es nämlich richtig ab hier. Ja, also, mit was für einem Gefühl erfüllt es dich, dass man das Bewusstsein hat, dass mehr als die Hälfte des Lebens hinter einem liegt? Weil das frage ich mich auch manchmal. Also man ist ja, wenn man die 50 überschritten hat, also mit viel Glück 100 Jahre gibt es Männer, die das werden. Aber es ist halt schon mindestens die Hälfte vorbei. Erfüllt dich das mit so einer, mit einem Respekt, mit einer Demut, auch dem Bewusstsein, noch mehr das Beste aus jedem Tag rauszuholen? Oder ist es manchmal auch so ein Frustgefühl, dass man sagt, scheiße, warum kann ich nicht 150 werden? Was geht da in deinem Kopf rum bei dem Thema der Endlichkeit und dass die Zeit weniger wird?
Huste ich gleich. Nee, ich denke Gott sei Dank nicht so viel drüber nach. Also mir ist das bewusst. Es ist eher so ein manchmal, da bin ich auch ganz ehrlich, ist natürlich klar, weißt du, und gar nicht, weil ich mich jetzt alt fühle, sondern ich kann heute noch, was das Schöne ist als Stand-Up-Comedian, du kannst auch mit 70 ja irgendwo auf einer Bühne stehen. Es ist nur, glaube ich, in der Wahrnehmung, ein paar Dinge werden, also, weißt du, als ich noch vor 5, 6, 7 Jahren auch mal in Amerika oder England rumgefahren bin, da hat man noch die Haare mal getönt und dann sah man tatsächlich, da sah ich mal aus wie eher Ende 30. Also ich habe so, wenn ich jetzt die Haare färben würde, dann bin ich 10 Jahre, dann sagen Leute, hey, bist du 42? Also das hat bei mir einen extremen Effekt, aber ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin's aber auch nicht mehr. Und es fing irgendwann an, ich muss zum Friseur und überlegen, pass auf, Anschlussfehler so ungefähr, jetzt habe ich ja Fernsehsendung, jetzt müsste ich mir, sag, fuck, ich habe keinen Bock. Ich bin ehrlich, ich bin so, wie ich bin. Und klar, das ein oder andere und ist dann mal, dass man sagt so, ja, also ich wäre wahrscheinlich, weißt du, wenn ich nochmal jetzt 30 wäre, würde ich vielleicht mal sagen, ich gehe nochmal ein Jahr alleine nach New York und ziehe das durch. Das würde ich aber auch schon aus familientechnischen Gründen nicht machen, weil sag ich, oder die Familie würde mitgehen, also meine Tochter wäre gleich dabei.
Natürlich.
Also. Aber ansonsten muss ich sagen, weißt du, die letzten 2 Jahre, auch Corona, haben mich so gefordert und aber auch in dem Sinn, ich musste ja wie alle Künstler extremst reagieren kurzfristig drauf. Was passiert da? Du hast keine Tour, alles zerhaut, was machst du jetzt? Dann spielst du im Autokino. Ich habe auch andere Locations gespielt, die, also wirklich, where no comedian has gone before. Und habe dann angefangen, mit den Autokinos eigene Programme zu entwickeln. Also mit Leuten, die in Autos sitzen, daraus Specials, dann ein Buch geschrieben über diese Zeit, einfach weil ich gemerkt habe, die Leute müssen die Geschichten aus der Zeit hören und nicht jetzt spiele ich halt irgendein Programm. Und ich musste so, das hat mich als Stand-Up-Comedian so dermaßen quasi immer wieder, ich habe reagiert und so, wenngleich ich würde diese 2 Jahre, wenn einer sagen können, würde, du könntest du zurückdrehen, ich gebe meine 2 Buchbestseller ab, bin ich sofort dabei. Sofort. Ich denke nicht eine Sekunde nach. Aber ich glaube wahrscheinlich erst, wenn jetzt wieder mal die Welt, das wird noch eine Zeit dauern, weißt? Ich glaube, ich rede hier eher von 2023 leider. Vielleicht schlägt es dann mehr durch. Ich habe wieder angefangen, E-Gitarre zu spielen. Meine Tochter meint, das ist die Midlife-Crisis beim Papa. Und dann habe ich, pass auf, ich habe auf FaceTime, weil ich war in Corona-Quarantäne, meine Mädels waren im Skiurlaub, also wir haben uns dann getrennt müssen und die hatten Gott sei Dank sich nicht angesteckt. Und dann habe ich gefacetimed und gesagt, ja, ich habe auf Fender.com, weil ich habe so ein paar Fender-Gitarren, weil ich auf Fender.com, da kann man so Kurse machen, Gitarre-Kurse. Und meine Tochter sitzt neben meiner Frau und sagt so, Mama, der Papa ist auf Tinder.com? Und dann sagt sie, nein, Fender.com, weißt du so? Und es war so, wir haben so gelacht. Aber wahrscheinlich lebe ich ja da meine Midlife-Crisis aus.
Wir alle haben ja auch ein gefühltes Alter. Und klar, das ist natürlich manchmal auch so eine cheesy Nummer, dass man sagt, 60 ist das neue 40 oder so. Aber trotzdem, ich glaube, dass es auch eine emotionale und auch eine Kopfsache ist. Und es gibt Menschen, die schon mit 30 den emotionalen Status von einem Alter im Kopf eines 60-Jährigen haben. Wie alt fühlst du dich denn heute im März 2022? Kann man das einschätzen so?
Im Kopf bin ich weiterhin der Michel, der gerne durch die Welt geht und Dinge erlebt. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und ich bin Gott sei Dank, ich muss ja wirklich sagen, ich bin tatsächlicherweise, das klingt immer blöd, aber bei mir ist es so, ich bin fitter wie vor 10 Jahren oder 20. Ich habe viele Jahre meines Lebens, also ich bin leider zwei Jahrzehnte mindestens, nicht einen Tag ohne Schmerzen verbracht. Und also extremste Rückendinger. Und ich glaube, manche können es nicht ermessen, was es heißt, einen Tag ohne Schmerzen zu verbringen.
Und vor allem, weil wenn du chronische Schmerzen über eine lange Zeit hast, was das mit dir macht, ne? Das ist wirklich Höllenqualm.
Das ist wirklich extrem. Und weiß, was es immer so früher, ich durfte das nie erzählen, weil es dann hieß, oh, die Versicherung wirst du nicht mehr versichert. Heute bin ich tatsächlich, ich habe das geschafft, das hat lang gedauert, ich habe es halt auch selber, weißt du, so, man hat ja auch einen Lebenswandel und ich habe viel Rock'n'Roll in meinem Leben gemacht und ich habe viel durchgezogen, das ist geil, aber der Körper hat sehr gebüßt, sehr, sehr gebüßt eine lange Zeit und ich habe aber irgendwann einen Weg gefunden und das war Gott sei Dank, ich muss wirklich sagen, dass ich das geschafft habe in den 2 Jahren vor der Pandemie, weil ich konnte, wenn ich so wie vor 10 Jahren gewesen wäre und bin dann jeden Tag daheim und habe trotzdem, weil ich hätte ja trotzdem jeden Tag, und mit Schmerzen meine ich Schmerzen, Schmerzen, also nicht mal ein bisschen Spaß, dann wäre ich durchgedreht. Also auch bei mir haben diese 2 Jahre generell was hinterlassen. Also ich merke,
bei uns allen, glaube
ich, da ist ein Propf. Also wir werden auch alle erst danach alles merken. Und insofern bin ich dankbar, dass ich, wie gesagt, dastehe und sage, ich hüpfe leichter durch die Gegend wie vor 10 Jahren.
Das ist doch was ganz Tolles, wenn man das sagen kann. Wenn du zurückblickst auf dein bisheriges Leben, und das ist ja wirklich ein unglaublich spannendes Leben, allein was du mir eben erzählt hast mit deinen Begegnungen und diese Moments for an Eternity, was ist für dich im Rückblick der Schlüssel für ein wirklich zufriedenes, schönes, glückliches Leben?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das macht und spürt, wofür man gemacht ist oder was sein Ding ist. Und das ist schon mal so ein Grundding. Ich weiß nicht, jeder hat vielleicht ich habe eine schlechte Ausgangssituation, whatever, aber man muss auch die Grenzen im Kopf überkommen. Und das ist schon ein Ding, dass du musst dich selber finden, dass du vertraue auf dein Gefühl.
Und das machen auch, wie du sagst, einfach.
Und dann musst du es halt machen. Ja, also, da sind wir alle gleich, weißt du, das hat nichts mit manchmal der besseren oder schlechteren Ausgangssituation zu tun. Manche Dinge kann man die Dinge tun, jeder in seinem Level, wo er sagt, oh, komm, Schritt hier. Und natürlich habe ich auch, denke ich, schon großes Glück mit, weißt du, wenn du eine Beziehung hast, die seit so langer Zeit eine sehr schöne Beziehung ist. Wir sind nicht zusammen, weil wir einfach zusammen sind. Das ist schon ein großes Glück im Leben und dass dann wir eine Tochter gekriegt haben. Also ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man ein Kind bekommt und das wird oft so als selbstverständlich hingesehen. Es ist ein Wunder und ich da auch weiß ich, wovon ich spreche. Und insofern macht das auch nochmal was aus. Aber du musst schon am Ende des Tages, musst du versuchen, bei dir zu sein. Und wie meine Frau einen Satz, den sie immer sagt, also wenn du etwas tust, bevor du es tust, mach dein Herz auf.
Wenn du deinem 18-jährigen Ich mit der Lebenserfahrung, die du heute gesammelt hast, einen guten Rat für den weiteren Lebensweg mit auf den Weg geben könntest. Du bist Marty McFly, reist zurück in die Zeit und triffst den 18-jährigen Michael. Was würdest du ihm sagen?
Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde mit ihm einen Single Malt Whisky trinken gehen, weil damals habe ich noch keinen guten Whisky getrunken, sondern nur Schrott.
Single Malt, ja, das hatte ich schon viel
von gehört. Und ich würde ihm sagen, ey, du bist gut, wie du bist. Weil ich glaube, mehr bräuchte er gar nicht, weil das ist ja so, da hat man so viele Dinge und wo geht's hin und da und aber wahrscheinlich, ja, versuch so zu sein, wie du bist. Ich glaube, das ist ein Satz, der so wichtig ist, auch in der Erziehung. Du darfst so sein, wie du bist. Ja. Das ist was, was leider ja nicht immer auch eingehalten wurde.
Echt sein, ne? Dieses Thema, dass man die echten Gefühle und also nicht eine Rolle spielt oder versucht, etwas darzustellen, was man gar
nicht ist. Und seine Kinder auch nicht wo reindrängt. Da sind wir, Gott sei Dank, jetzt eine Generation, die das versucht, anders zu machen. Und leider haben ja noch, weißt du, auch die Nachkriegsgeneration, meine Eltern, deren Eltern, das war noch anders. Die haben einfach auch wahnsinnig immer mit Kopf, den muss besser gehen und der Kopf. Ich glaube, dass ich nach dem Gespür gearbeitet habe, auch eine Gegenbewegung war, eine komplette andere Welt wie die dann von meiner Elterngeneration, weil für die war es immer Kalkül, Nachdenken, das muss einen Ertrag haben und das sollte es nicht im Vordergrund stehen. Also da sind so viele, ich glaube auch, also das hörst du ja bei den, wenn du beim Psychologen oder Psychologin bist, das ist ja so ein Satz, dass viel kommt davon, was wir tragen, als Packung davon, weil wir nie sein durften, wie wir eigentlich hätten wollen, sondern du musst. Und dann denkst du irgendwann, na, ich bin nicht gut genug. Und das ist so ein, wir alle kennen das.
Bis ich mich mochte, aber eine andere Geschichte, da müsste man noch lange drüber reden. Also du hast ja auch gesagt, das war bei dir ein harter Ritt irgendwie zuerst, ne? Also dass man erstmal sich auch selbst findet und auch sich selbst mag. Lieber Michael, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für dein neues Buch. Nur noch eine Folge, Fernsehen von A bis Z. Ganz viel Erfolg für dein Live-Programm. Du bist jetzt morgen in Hamburg im Schmidt-Tivoli. Das ist dann aber schon vorbei, wenn diese Folge nächste Woche, also wenn die on-air geht. Aber rock den Laden, du hast es jetzt verdient, mal wieder vor Fans zu spielen. Und vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch. Und ich komme ja eh wieder. Ich gehe nicht weg. Also.
Du bist auch noch mit 80 dann auf der Bühne.
Ich habe mal vor vielen Jahren gesagt, ich werde der Johannes Heesters der deutschen Comedy.
Ich tackern sie auf der Bühne fest.
Ja, aber ich kann mir nie vorstellen, nicht auf eine Bühne zu gehen. Also wenn es mit dem Stock oder whatever sein soll oder auf einer Liege, dann ist es halt whatever.
Solange die Stimmenmänner noch mitmachen.
Ja, das stimmt.
Vielen Dank.
Gerne.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.